Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Unser Schultergelenk ist durch seinen Aufbau mit einer Kugel in einer sehr flachen Gelenkpfanne wunderbar beweglich. Wenn im Laufe des Lebens hier der Gelenkknorpel abnutzt, spürt man das am ehesten durch Schmerzen oder durch eine plötzliche Steifheit in der Schulter. Wie eine Schulterarthrose behandelt werden kann, darüber spreche ich mit Professor Thorsten Güring. Er ist zertifizierter Schulter- und Ellenbogenspezialist in der orthopädischen Klinik Stuttgart-Botnang. Herr Professor Güring, ich habe gelesen bei der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass die Schulterarthrose im Alter recht häufig vorkommt, aber nur selten diagnostiziert wird. Können Sie sich vorstellen, woran das liegen könnte?
Ja, Frau Amrein, das ist eine sehr interessante Einstiegsfrage und ich denke, es wird sicherlich nicht daran liegen, das haben Sie ja schon gesagt in der Anmoderation, dass die Schulterarthrose jetzt mit steigendem Alter nicht häufig vorkommt. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns überlegen, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal Schulterschmerzen auch gehabt. Und ich sehe es eher wahrscheinlich einen Grund darin drin liegen, dass die Schulter insgesamt so vielschichtig ist. Das heißt, es gibt auch ganz viele anatomische Strukturen wie das Gelenk selber mit dem Gelenkknorpel, aber auch ganz viele Bandansätze, die sogenannte Rotatorenmanschette, die eben auch zu ähnlichen Symptomen führen kann, nämlich dass die Schulter schmerzhaft wird und dass sie auch einsteift, wie Sie es erwähnt haben. Und oft sind dann solche Strukturen fast mehr im Fokus sozusagen der Diagnostik, der Bildgebung und der Radiologe schreibt dann oft auch Teilschäden der Rotatorenmanschette oder das sogenannte Impingement, da werden wir jetzt sicherlich auch noch öfter drüber reden heute, sodass die Arthrose vielleicht auch nicht so im Fokus ist, obwohl, wie Sie richtigerweise gesagt haben, die oft auch vorliegt, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt oder noch in einem früheren Stadium. Aber die Arthrose ist dann sicherlich vielleicht nicht das Dominante, aber doch eine sehr wichtige Begleiterscheinung des Symptoms des Schulterschmerzens.
Sie haben es eben auch schon angesprochen, dass die Schulter mal wehtut, kennen viele Menschen. Aber ab wann sollte man denn mit Schulterproblemen tatsächlich zum Arzt gehen?
Ich denke, das ist eine sehr individuelle Entscheidung und hängt natürlich auch so ein bisschen von der Vorgeschichte der Patienten ab. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt, das ist so die eine große Patientengruppe bei mir, Sie haben einen Unfall oder sind die Schulter verdreht oder in irgendeiner Form ein äußeres Ereignis, dann ist es ja meistens so, dass die Schulter relativ stark wehtut, sage ich jetzt mal, die ist bewegungseingeschränkt. Und dann ist so ein Zeitraum von, sage ich jetzt mal, 1 oder 2 Wochen so der kritische Zeitpunkt, wo es dann besser werden sollte, wo die Prellungssymptome quasi abklingen. Und spätestens dann, denke ich, sollte man bei so einem akuten Ereignis dann entweder mal zum Orthopäden gehen oder vielleicht auch zum Hausarzt als ersten Ansprechpartner, sodass da der Weg quasi bereitet ist, dass man da zumindest mal eine Untersuchung macht und eine Diagnostik macht. Bei der zweiten Patientengruppe, das sind so die Patienten, die haben eher eine Überlastungsreaktion, dass man mal die Schulter viel belastet oder dass es eher ein chronisches Symptom ist. Das fängt dann meistens so wellenartig an und oft, warum auch immer, ist nachts der Schulterschmerz oft das erste Symptom. Und bei dieser Patientengruppe, würde ich so sagen, ist so der typische Schwellenwert so etwa 4 bis 6 Wochen, wo man sagt, wenn es nach 4 bis 6 Wochen immer wiederkehrt, nächtliche Beschwerden oder bei Belastung die Beschwerden nicht besser werden, ist so der Zeitraum, wo man dann mal auch den Schulterspezialisten aufsuchen sollte, zum ersten Gespräch quasi.
Wie können Sie denn feststellen, ob Schmerzen oder eben eine Steifheit der Schulter tatsächlich eine Arthrose zur Ursache haben? Also welche Untersuchungen sind da notwendig?
Also zuerst, wie ich es gerade schon angedeutet habe, ist natürlich wichtig, gibt es ein auslösendes Ereignis, gibt es eine Überlastungsreaktion, gibt es ein Trauma, einen Unfall, also die Anamnese ist ganz wichtig bei der Schulter. Und dann kommt natürlich die körperliche Untersuchung. Dann müssen wir untersuchen, was von diesen vorgenannten Strukturen kann die Schmerzen auslösen. Ist es zum Beispiel die Bizepssehne, die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, die ist oft schmerzhaft. Ist es die Rotatorenmanschette oder ist es dann tatsächlich auch die Arthrose? Und die Arthrose ist oft so, dass es mehr so ein diffuser Schmerz ist, ein belastungsbewegungsabhängiger Schmerz und stadienabhängig dann schon auch zu einem Ruheschmerz eben kommen kann. Und das ist dann eher so das Endstadium dann mit dem Ruheschmerz. Also die körperliche Untersuchung, die zeigt mir als Schulterspezialist dann schon die Richtung an, wenn ich an eine Arthrose denke oder wann es eben eher die Rotatorenmanschette ist. Und dann kommt der nächste Schritt, man quasi dann eine Bildgebung macht. Man wird sicherlich mal einen Ultraschall machen. Wäre der erste Schritt, nicht invasiv, gut verfügbar in der Praxis und dann eben ein Röntgenbild und auch dann eine MRT-Diagnostik, eine Schnittbilddiagnostik. Das wären so die Schritte dann der Bildgebung. Und dann kann man sich so ein Gesamtbild von so einer Schulter machen, von Anamnese, körperlicher Untersuchung und dann eben auch der Schnittbildgebung und kann dann, wenn man die Ergebnisse vorliegen hat, dann auch eine klare und ziemlich individuelle und spezifische Therapie einleiten.
Wenn wir mal davon ausgehen, Sie stellen tatsächlich fest, hier liegt in einem Gelenk eine Arthrose vor. Wie können Sie das denn behandeln, wenn vielleicht die Probleme oder Schmerzen noch nicht ganz so groß sind?
Das ist eine ganz schwierige und vielschichtige Frage. Und ich sage es mal so, ein bisschen Arthrose, jetzt laienhaft, ist oft dabei, sage ich jetzt mal. Weil, wie Sie ja eingangs schon gesagt haben, die Arthrose in so einem Gelenk wie der Schulter, die so einen wahnsinnigen Bewegungsfreiraum halt erlaubt, die ist eigentlich dann schon da, weil die Abnutzungserscheinungen natürlich durch die große Bewegung relativ dann auch früh eintreten. Und die Frage ist natürlich, macht die Arthrose die Beschwerden oder sind es die anderen Strukturen? Und wenn man dann die erwähnte Diagnostik gemacht hat, dann muss man entscheiden, ist die Arthrose das, was man mehr behandeln will und ist die vielleicht noch in einem frühen Stadium, so wie Sie es gerade erwähnt haben. Also wir haben ja so Stadien von erst bis viertgradig und oft ist so, dass es dann eine frühe Phase der Arthrose ist und wenn dann noch eine Veränderung, eine Entzündungsreaktion oder eine Teilläsion der Rotatormanschette dazukommt, kann man oft erstmal konservativ in erster Linie auch mal therapieren. Das heißt, dann hätte man ein Therapieregime mit Krankengymnastik, mit auch mal in einem akuten Stadium auch mal einer Schmerztherapie über einen limitierten Zeitraum von einer Woche. Dann kann man sich auch mal überlegen, ob man mal eine Spritzentherapie macht. Das ist durchaus auch möglich, dass man dann ein bis dreimal eine Spritze mit einem Lokalanästhetikum und einem niedrig dosierten Cortison machen kann. Es gibt auch andere Injektionsmöglichkeiten im Rahmen der konservativen Therapie. Wir haben die letzten Jahre auch mehr und mehr Eigenbluttherapie gemacht, dass man körpereigene entzündungshemmende Stoffe verwenden kann, die man aus dem Blut gewinnt und mit noch relativ kurzen Aufbearbeitungszeiten mit einer Zentrifuge dann wieder in die Schulter quasi per Injektion rückführen. Es gibt auch nochmal ganz neue Ansätze, Stammzelltherapie, das ist ja an den Gelenken jetzt auch ziemlich en vogue. Das sind durchaus Sachen, die man in einem gewissen Stadium der Arthrose, auch zur Arthrosebehandlung und auch bei Sehnenveränderungen in der Schulter durchaus auch erfolgsversprechend anwenden kann. Und wie gesagt, wenn man eine Diagnostik dann hat, dann kann man ein stadiengerechtes, konservatives Therapieregime. Und es wird bei der Arthrose immer an erster Stelle stehen, dass man erstmal eine konservative Therapie eben durchführt. Und das kann man dann ganz individuell einen Plan erstellen und dann durchführen.
Nun weiß man ja leider, dass eine Arthrose nicht mehr besser wird. Was können Sie denn im Verlauf dieser Krankheit an Behandlungen noch hinzufügen, wenn die ersten Maßnahmen, die Sie zum Beispiel gerade genannt haben, nicht ausreichen?
Also es gibt dann auch noch mal erweiterte konservative Therapiemaßnahmen, dass man auch mal sowas wie eine Stoßwelle noch machen kann. Es gibt Lasertherapieformen. Es gibt eine Röntgenreizbestrahlung. Das empfehle ich hin und wieder auch immer Patienten, vor allem auch dann schon in Stadien, wo man eigentlich gern operieren würde, sprich auch das Thema eines Gelenkersatzes durchaus dann anspricht, aber aus irgendwelchen Gründen seitens der Nebenerkrankung oder sonst irgendwelche Kontraindikation für eine Operation besteht, dann ist eine Röntgenreizbestrahlung durchaus auch eine Alternative, die zumindest zu einer Symptomlinderung eben führen kann. Und das wird man hauptsächlich beim älteren Menschen sicherlich dann als Alternative zu einem Gelenkersatz anwenden. Und vor allem eine andere Gruppe ist so, und das sehe ich häufig bei mir in der Sprechstunde, der junge Patient, der warum auch immer eine recht fortgeschrittene Arthrose schon hat. Einmal kann es nach einem Unfall sein, aber es ist auch wirklich anlagebedingt so. Zum Beispiel heute ein Patient bei mir, der ist 38 Jahre, hat eine recht schwere Arthrose und leidet schon darunter, ist natürlich sehr sportlich und sehr aktiv. Und da kann man in solchen Fällen durchaus auch mal eine minimalinvasive arthroskopische Therapie eben machen, um die Bewegungsfreiheit, sage ich jetzt mal, aufrecht zu erhalten, die sportliche Aktivität aufrecht zu erhalten, gleichwohl man natürlich die Arthrose nicht durch eine minimalinvasive Operation auch wegoperieren kann, ist natürlich nicht möglich, aber trotzdem ein symptomatischer Therapieansatz in Kombination mit einer konservativen Nachbehandlung mit zum Beispiel Injektionen nochmal und oder auch natürlich dann der Physiotherapie logischerweise.
Das ist jetzt ja doch eine ganz schön lange Liste, wenn wir das mal alles untereinander schreiben würden. Wann ist denn aus Ihrer Sicht der Punkt gekommen, wo man mit einem Patienten oder einer Patientin mal über einen Gelenkersatz nachdenken sollte?
Also, auch das ist natürlich eine hochindividuelle Frage und ich denke, ansprechen. In jedem Fall würde ich das mit einem Patienten, der wirklich eine fortgeschrittene Arthrose hat, würde ich das auf jeden Fall relativ frühzeitig, weil es natürlich durchaus eine Berechtigung hat und eine Therapiealternative ist. Und man muss natürlich entscheiden, wir wissen ja alle, dass so der Gelenkersatz natürlich eine gewisse, ich sag's mal, Haltbarkeit hat. Das heißt, wenn die Patienten zu jung sind und wie gesagt, ich nehme mal wieder meinen Patienten aus der Sprechstunde heute mit seinen 40 Jahren, den könnte ich natürlich schon einen Gelenkersatz einbauen. Aber man muss den Patienten natürlich dann auch darauf hinweisen, dass er sicherlich noch ein oder zwei Gelenkprothesenwechsel vor sich hat. Ansprechen, ja, durchführen wahrscheinlich bei einem 40-Jährigen nur, wenn der natürlich einen extrem hohen Leidensdruck hat und wirklich der Gelenkersatz auch alternativlos ist. Einfach weil der Patient eine derart eingeschränkte Lebensqualität hat. Und das können wir uns vielleicht selber vorstellen, weil wir ja wahrscheinlich alle mal selber auch Schulterbeschwerden haben. Zumindest sich vorstellen, dass sie so quälende Symptome haben. Man braucht die Beweglichkeit der Schulter natürlich dermaßen im Alltag. Und wenn dann noch hinzukommt, dass man nachts nicht gut schlafen kann, weil man dauernd wegen den Schulterschmerzen aufwacht, dann ist das schon sehr zermürbend. Und die Lebensqualität, da haben wir jetzt bisher noch gar nicht so drüber gesprochen, ist natürlich dann schon sehr, sehr eingeschränkt, sodass man die Alternative einer operativen Maßnahme mit einem Gelenkersatz sicherlich frühzeitig auch diskutieren muss. Der Zeitpunkt dann ist, wie gesagt, vielschichtig, hängt auch davon ab, ob der Patient noch im Berufsleben ist. Wenn ein Patient mit 60, 62 zu mir kommt und noch eine ganz gute Funktion hat, aber schon eine schwere Arthrose, sage ich schon auch mal, mach mal vielleicht noch Therapiealternativen, bis das Rentenalter erreicht ist. Gerade wenn man körperlich arbeitet, wenn man Überkopfarbeiten macht, ist es durchaus dann eine Überlegung zu sagen, man wartet noch 2, 3 Jahre und macht dann den Gelenkersatz.
Wie belastend ist denn so ein Gelenkersatz, also der Eingriff dazu? Wie lange dauert es denn dann, bis der Schmerz wieder vorbei ist?
Also der Akutschmerz, klar, ist auch der Wundschmerz nach so einer Operation, der wird sicherlich, also sage ich mal, 1, 2 Tage andauern. Dann tun wir das ja oft gemeinsam mit einem Schmerzkatheter, die Operation durchführen. Das heißt, die ersten 3 bis 4 Tage, wo die Patienten noch stationär sind, sind sicherlich gut auch mit dem Schmerzkatheter und mit einer guten Schmerztherapie gut abgedeckt. Und dann kommt die Phase, wo man schon in die Beweglichkeit wieder übt, weil man will natürlich auch so schnell wie möglich nach so einem Eingriff die Beweglichkeit wieder verbessern. Dann wird man da Physiotherapie machen und wir haben auch so Maßnahmen in automatischer Bewegungsstuhl, der dann zusätzlich noch die Beweglichkeit auch der ersten Phase verbessert. Und in den meisten Patienten empfehlen wir dann eine Reha-Maßnahme so nach 4 bis 6 Wochen. Die Prothesen werden mittlerweile deutlich minimalinvasiver eingesetzt. Das heißt, die Schnittführungen sind kleiner, die Prothesen selber sind teilweise sogar ohne sogenannten Schaft. Das heißt, es sind nur noch Oberflächenersatzprothesen. Da hat sich richtig viel in der Schulterendoprothetik die letzten Jahre auch getan. Das heißt, kürzere OP-Zeiten und auch geringere Zugangsmorbidität sozusagen insgesamt. Auch mit einer schnelleren Nachbehandlung dann, sodass die Patienten nach der Reha-Maßnahme so sind, dass die im Alltag wieder sehr gut zurechtkommen, dass sie auch wieder Auto fahren können. Und da hat sich schon viel auch getan die letzten Jahre.
Das Stichwort Lebensqualität hatten Sie ja auch schon erwähnt. Wenn die Prothese dann richtig eingeheilt ist, welche Bewegungen sind denn dann anschließend wieder möglich? Und gibt es im Gegensatz dazu vielleicht auch welche, die man besser nicht machen sollte mit einer Prothese?
Also man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja 2 Arten von Schulterprothesen, die sogenannten anatomische Schulterprothese und die inverse Schulterprothese. Und das Verhältnis der beiden Prothesenarten zueinander hat sich ein bisschen verschoben. Wir machen heutzutage überwiegend oder in der Mehrzahl sogenannte inverse Prothesen, das heißt umgedrehte Prothesen. Das heißt, der Kopf und Pfanne wird umgedreht. Das ist ein ziemlich geniales biomechanisches Prinzip, was sich da doch auch in vielen Fällen durchgesetzt hat. Und diese Prothesenart tun wir jetzt typischerweise beim Patienten, der ist 70 oder 75, hat ein bisschen Rotatormanschetten, also Sehnenveränderungen, das ist das entscheidende Kriterium. dass wir entscheiden, welche Art von Prothese das wir machen. Und wenn die Sehne eben nicht mehr intakt ist, dann werden wir im Regelfall eine inverse Prothese einbauen, und die sehr robust ist, auch schnell nachzubehandeln. Das heißt, die Patienten haben nicht mehr langfristig so ein sogenanntes Abduktionskissen. Das ist eine gewisse, ein Umstand auch für die Patienten in der Nachbehandlung. Und dann kann man da auch sehr schnell funktionell nachbehandeln. Und auf die Frage hin, welche Bewegungen das man nicht machen sollte, ist es anders als beim Hüftgelenk. Also zum Beispiel so, dass man gerade eine Innendrehung oder so nach so einem prothetischen Gelenkersatz nicht machen darf, weil die sonst auskugeln kann oder könnte. Und das ist bei der angesprochenen inversen Schulterprothese eigentlich mit den modernen Prothesen-Designs fast kein Thema mehr. Das heißt, man darf relativ frühzeitig bei einer inversen Prothese auch innen drehen, außen drehen, kann die Hand zum Mund führen, kann die Haare relativ frühzeitig wieder machen und auch zum Gesäß führen. Das ist eigentlich nicht mehr das Thema. Bisschen anders bei einer anatomischen Prothese, die wir beim jungen Patienten mit intakten Zähnen verwenden. Da darf man eine gewisse Zeit, so 4 bis 6 Wochen, gerade die Rotationsbewegungen nur mit Einschränkungen durchführen. Das heißt, da ist die Nachbehandlung ein bisschen eingeschränkter und ein bisschen langwieriger, sage ich jetzt mal, weil wir eben die Sehnen wieder nähen müssen, und dann müssen die natürlich auch gut einheilen.
Haben Sie es denn eigentlich schon mal erlebt, dass eine Patientin oder ein Patient mit so einer Schulterprothese gar nicht klarkommt oder zufrieden ist?
Naja, also das gibt's schon. Ich meine, wenn wir sagen würden, dass jeder Patient zu 100% komplett beschwerdefrei und zufrieden ist, dann würden wir einfach lügen. Und das ist natürlich bei jedem Gelenkersatz, gibt's einen Anteil von Patienten, die irgendwie nicht so zufrieden sind oder nicht so gut zurechtkommen. Und das ist bei der, zum Beispiel bei den Hüftprothesen, ist der Anteil relativ gering. Bei den Knieprothesen schon höher. Und bei den Schulterprothesen würde ich sagen, hat sich dieser Anteil in den letzten Jahren doch dramatisch verändert. Und da sehe ich einen ganz hohen Patientenzufriedenheit und auch vor allem ein sehr großer Hinzugewinn von Lebensqualität, gerade in der Patientengruppe, sage ich mal, um die 70 mit Sehnenschäden, die eben eine doch erheblich eingeschränkte Funktion vor der Operation hatten. Und plötzlich, wenn dann so eine inverse Prothese eingebaut ist und die gut eingeheilt ist, wieder einen enormen Zugewinn von Lebensqualität haben. Die sind eigentlich fast ausnahmslos sehr zufrieden, die Patienten. Und da ist ganz selten mal einer dabei, der wirklich auch sagt, er ist nicht zufrieden. Also das Stichwort Hinzugewinn der Lebensqualität in der Patientengruppe ist wahnsinnig und wird eigentlich so die letzten 10 Jahre noch immer besser, weil eben die Prothesen, Designs und Modellen sich auch von Jahr zu Jahr weiter verbessern. Da ist enorme Dynamik im Schultergelenkersatz, sage ich jetzt mal.
Wie lange hält denn eine Schulterprothese im Durchschnitt? Kann man davon ausgehen, dass sie irgendwann ausgetauscht werden muss?
Also wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir es bei den aktuell gängigen Prothesentypen im Detail nur bis zu einer gewissen Zeit, weil, wie erwähnt, da so viel Dynamik ist. Das heißt, es gibt neue Prothesenmodelle, wo wir ja denken, dass die eher auch, was die Überlebenszeit der Prothese angeht, natürlich noch besser werden. Was wir aber wissen, ist, dass die Prothesen, die auch die erste Generation der inversen Prothese, die vor 20 Jahren eingebaut worden sind, dass die in über 90% noch funktionieren und noch nicht ausgetauscht werden sind. Also bis zu einem Zeitraum von 15 bis 20 Jahren wissen wir das jetzt, und wir gehen ja davon aus, dass die Überlebenszeiten sich eher mit den moderneren Prothesendesigns sich eher verbessern. Also ich mache das aktuell einfach praktisch so, dass ich die Patienten schon darauf vorbereite, gerade die jungen Patienten, dass das möglicherweise ein Prothesenwechsel notwendig ist. Sage aber gleichwohl, dass nach 15 Jahren eben noch zu erwarten ist, dass die Prothese zu 90% funktioniert. Wahrscheinlich ist es dann schon so, dass im weiteren Verlauf die Wahrscheinlichkeit, dass die Prothese einfach mechanisch lockert, schon da ist und dass wir sie dann doch nochmal tauschen müssen.
Vielen Dank, Herr Professor Göring, für Ihre Erklärungen.
Sehr gerne, Frau Amrein.
Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.